Römerbrief ist ein tolles Buch. Es ist die systematischste Erklärung von Gottes Plan der Erlösung. Sagt, warum wir erlöst werden müssen. Und was Gott für uns getan hat und wie es für uns persönlich wirksam wird und was er in unserem Leben bewirken will. Es ist eigentlich die beste Fortsetzung nach dem Evangelium, das wir gerade studiert haben. Es erklärt das Evangelium, das, was Jesus für uns getan hat. Paulus hat den Römerbrief am Ende seiner dritten Missionsreise geschrieben. Da also in Ephesus war, in der Apostelgeschichte im Kapitel 20, im Vers 21, da heißt es, Paulus nahm sich im Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Es war der Wunsch seines Herzens, das Evangelium in Rom zu verkündigen. Rom, der Hauptstadt des Römischen Reiches. Paulus hat sich gedacht, was für einen Effekt es haben würde, wenn ich mitten in die Hauptstadt gehen könnte und was für Wellen das schlagen würde, wenn es sich von dort weiter verbreitet. Paulus war zu dem Zeitpunkt noch nicht persönlich in Rom gewesen. Die Gemeinde in Rom wurde von Menschen wahrscheinlich gegründet, die zu Jerusalem waren, zum Pfingstfest, und die sich dort bekehrt haben. Wir wissen, dass dort einige Leute aus Rom da waren. Und wahrscheinlich auch aus Christen aus den unterschiedlichsten Teilen des Römischen Reiches. Wir wissen, der Paulus kannte einige Christen, die jetzt in Rom waren. Wahrscheinlich hat er einige getroffen auf seinen Reisen. Mit einigen hat er miteinander gedient. Das waren seine Weggefährten. Und im Kapitel 16, ganz am Schluss, werden wir sehen, dass Paulus so eine ganze Liste hat von Leuten, die er persönlich kennt. In Rom. Diese Gemeinde in Rom war eine Gemeinde aus mehreren Hauskirchen. Interessant, wenn wir diese Liste lesen am Ende des Buches. Etwa 2/3 der Namen sind griechische Namen und 1/3 ist jüdisch. Also war eine gemischte Gruppe aus Judenchristen und aus Heidenchristen aus unterschiedlichen Hintergründen. Und der Paulus kannte Einzelne persönlich, aber noch nicht die Gemeinde an sich. Er hatte das Verlangen, sie zu besuchen, das Verlangen, ihr zu dienen. Aber er war sich auch nicht sicher, ob er die Gelegenheit haben würde, das je zu tun. Paulus war auf dem Weg nach Jerusalem und er wüsste nicht, was ihm dort passieren würde. Wusste nicht, ob er es überleben würde. Die Juden, die waren dem Paulus nicht unbedingt sehr freundlich gesinnt. Paulus war ein Abtrünniger von ihnen. Einer, der von einem Verfolger der Christen zu einem ihrer stärksten Verkündiger geworden ist. Und deswegen schreibt der Paulus diesen Brief an die Römer. Er wusste nicht, ob er es schaffen würde, es war der Wunsch seines Herzens, aber wusste nicht, ob er es dorthin backen würde. Und er schreibt diesen Brief in der Apostelgeschichte im Kapitel 20, im Vers 3. Lesen wir davon, dass der Paulus 3 Monate lang in Griechenland überwintert hat. Wahrscheinlich 56, 57 nach Christus. Und die meisten glauben, dass der Paulus da diesen Brief geschrieben hat aus Korinth. Dieser Römerbrief ist anders als die anderen Briefe, die Paulus geschrieben hat. Die meisten anderen Briefe hat Paulus geschrieben an Gemeinden, die er selbst gegründet hat. Oder an Personen, die er persönlich gekannt hat. In diesen anderen Briefen bezieht er sich vielmehr auf diese konkrete Situation, auf die Umstände der Gemeinde, auf die Probleme, die dort sind, auf die Fragen, die die Leute haben. Diese Briefe sind etwas persönlicher. Der Römerbrief ist da anders. Der Römerbrief ist allgemeiner, systematischer, theologischer, könnten wir sagen. Der Fokus ist mehr auf Gott und seine Erlösung. Paulus wollte diesen römischen Christen das Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus Christus darlegen, falls er seine Reise nach Jerusalem nicht überleben sollte. Wollte ihnen das ganz systematisch erklären, was Jesus für uns getan hat und welche Auswirkungen das auf unser Leben hat, sein Evangelium, das Gott ihm offenbart hat. Und hier haben wir eine sehr systematische Erklärung von dem Evangelium. brillant. In diesem Brief sehen wir, was für ein brillanter Denker der Paulus war. Und gar Gott hat es inspiriert, aber er hat den Paulus gebraucht. Und das ist ein Meisterwerk. Römerbrief hat einen ganz logischen Aufbau, so wie ein Anwalt seinen Fall aufbaut. Paulus präsentiert uns hier das Evangelium. Präsentiert uns hier diesen Fall, dass Gott uns gerecht macht durch den Glauben an Jesus Christus. Und er geht das ganz systematisch an. Und er wechselt manchmal die Seiten und sagt, okay, wenn es aus Gnade ist, dann heißt das, dass wir sündigen sollen, damit die Gnade größer werde. Und dann beantwortet er diese Frage, diese Gegenargumente und sagt, nein. Er stellt in diesem Brief 74 Fragen. Es ist wie wenn wir einen Gerichtssaal betreten hier und ganz systematisch hier ein Fall dargelegt wird und Pro und Contra und von verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Brillanteste Brief von der Struktur her, von der Sprache her, den der Paulus wahrscheinlich geschrieben hat. Nach der Einleitung im Kapitel 1, um ein bisschen einen Überblick zu geben, bevor wir in die Details reingehen, dieses Buches, nach der Einleitung präsentiert uns Paulus Gottes Plan der Erlösung. Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus. Gerechtigkeit ist so ein Schlüsselwort im Römerbrief. Über 60 Mal spricht der Paulus hier von gerecht oder gerechtfertigt oder Gerechtigkeit. Und er zeigt uns, dass es nicht durch Werke ist, sondern durch Glauben. Es ist nicht durch eigene Leistung, nicht durch eigenen Verdienst, sondern es ist aus Gnade. Es ist ein unverdientes Geschenk, dass wir gerecht sein dürfen vor Gott. C.S. Lewis wurde mal von seinen Studenten befragt, die haben da untereinander diskutiert und dann haben sie ihn, ihren Professor, gefragt, was der Unterschied ist zwischen dem Christentum und allen anderen Religionen. Und C.S. Lewis hat gesagt, das ist einfach. Gnade. Gnade, das ist der Unterschied. Alle anderen Religionen sagen, du musst dich zu Gott hinarbeiten, du musst dir es verdienen, dass du gerettet wirst, du musst dir den Himmel verdienen. Gemeinschaft mit Gott, du musst dich hocharbeiten und dann irgendwann, wenn du es geschafft hast, dann kannst du, was immer die Gottesvorstellung ist, ins Nirvana eingehen oder wie auch immer. Unterschied ist Gnade. Christentum sagt, Jesus hat den Preis schon bezahlt und er bietet sie als Geschenk an. Jetzt, du kannst jetzt Beziehung haben, heute, mit Gott, durch Jesus Christus. Nicht wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, was Jesus schon für dich getan hat. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Gottes Evangelium. Es ist Gottes Gnade. Schlüsselvers dieses Briefes oder die Schlüsselverse haben wir in den Versen 16 und 17 hier im ersten Kapitel. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Diese beiden Verse sind wie die Headline einer Zeitung. Das Fettgedruckte, die Überschrift oben, wo mal das wichtigste Faktum reingeschrieben wird und dann wird es in dem Artikel weiter entfaltet. So ähnlich ist es hier. Das ist das Thema des Briefes zusammengefasst in zwei Versen. Und dann die nächsten Kapitel wird Paulus ausholen und es von verschiedenen Seiten beleuchten und systematisch erklären. Zuerst wird er die Anklage vorbringen. Ankläger haben das Wort. Wir zeigen die Ungerechtigkeit der Menschen. Und er zeigt, dass alle Menschen schuldig sind vor Gott und entfremdet sind von dem heiligen Gott und deshalb verloren sind. Die Heiden, die ein ausschweifendes Leben leben. Aber genauso die Juden, die moralischen Menschen, die religiösen, die gesetzlichen. Das zeigt uns in den Kapiteln 1 bis 3. Er zeigt uns, dass niemand aus eigener Kraft gerettet werden kann. Wir alle brauchen das Werk Jesu. Durch ihn können wir unsere Schuld loswerden. Wir können gerecht werden vor Gott. Und das wird wirksam für uns durch Glauben. Kapitel 4 wird er uns dann Abraham als das große Vorbild des Glaubens präsentieren. Kapitel 5, die Frucht der Rechtfertigung ist Friede mit Gott. Kapitel 6, Gnade ist nicht ein Grund zu sündigen, sondern Gottes Gnade gibt uns auch Kraft für ein neues, für ein heiliges Leben. Vers 7, dann das Verhältnis zwischen dem Gläubigen und dem Gesetz und dieser Kampf mit der sündigen Natur. Und dann Krönung Kapitel 8, Hoffnung und der Sieg, den wir in Jesus haben. Kapitel 9 bis 11 beantwortet er dann diese logische Frage der Juden, die fragen, was ist jetzt mit Israel in dieser Zeit, wo Gott allen Menschen Gnade anbietet. Und dann die Verse 12 bis 15 geht es darum, wie wir das praktisch ausleben können, unsere Erlösung, das, was Jesus für uns getan hat. Und dann Vers 16 haben wir schon drüber gesprochen, sind die Grüße an die Geschwister in Rom und der Abschluss des Briefes. Römerbrief ist ein wunderbarer Brief mit einer lebensverändernden Botschaft. War vielleicht das Buch der Bibel, was den größten Einfluss auf Menschen in der Geschichte hatte. Augustinus zum Beispiel, dieser, ja, wahrscheinlich einer der einflussreichsten Kirchenväter, der hat sich durch einen Vers aus dem Römerbrief bekehrt, der ihn angesprochen hat. Auch der Martin Luther, dieser deprimierte Mönch, der war, der so gerungen hat mit seiner eigenen Unvollkommenheit, der versucht hat, sich Annahme von Gott zu verdienen, durch Fasten und Dinge, die er sich auferlegt hat und Wallfahrten, und er hat keinen Frieden gefunden. Und dann hat er Befreiung erlebt, als ihm klar geworden ist, dass Gottes Wort hier sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht menschliche Werke, sondern Glauben auf das, was Jesus getan hat. Und das war der Anstoß für die Reformation in Europa. Auch der John Wesley, dieser englische Prediger, der ein erfolgloser Missionar war zu den Indianern nach Nordamerika. Als er da zurückgekommen ist, hat er gesagt, ich bin ausgegangen, um die Indianer zu erretten, aber wer wird mich retten? Auch er hat Gnade gefunden, die Gnade Gottes, als der Pastor einer kleinen englischen Gemeinde aus Luthers Einleitung über den Römerbrief vorgelesen hat. John Wesley ist so ein Beispiel, dass du ein Pastor sein kannst und ein Missionar sein kannst und trotzdem nicht gerettet sein kannst, trotzdem nicht Gott persönlich zu kennen, keine persönliche Beziehung mit ihm zu haben. Aber als Wesley dann im Glauben diese Gnade Gottes in Jesus ergriffen hat, da ist er gerettet worden und ist ein neuer Mensch geworden. Und wieder, das war ein Anstoß für eine große Erweckung und für eine Reformation in England. Der Römerbrief hat viel Frucht gebracht in den Herzen von Menschen. Und meine Hoffnung ist es, dass auch Erweckung und Reformation bringen wird in unseren Herzen, in unseren Familien, in unserer Gemeinde. Heute wollen wir uns die Einleitung anschauen. Oder eigentlich nur einen Teil davon. Die Einleitung geht ja eigentlich bis Vers 17. Wir werden uns den Gruß ansehen heute. Und auch da können wir viel davon lernen, von dem Vorbild, das wir in Paulus haben. Vers 1. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel. Paulus fängt an mit dem, wer er ist. So wie wir, wenn wir offizielle Briefe schreiben, dann ist das Erste, was wir oben draufschreiben auf dem Brief, ist unsere Anschrift. Dass die Leute wissen, wer den Brief schreibt. Bei den privaten Briefen schreiben wir einfach am Schluss dann, liebe Grüße, dein Günther. Die letzte Seite. Und die Leute können dann nachblättern auf die letzte Seite und sehen, wer den Brief geschrieben hat. Damals haben sie auf Schriftrollen geschrieben. Und es wäre ein bisschen kompliziert gewesen, ein bisschen umständlich, die ganze Rolle aufzurollen, um zu sehen, wer den Brief geschrieben hat. Deswegen haben die es gleich am Anfang, auch bei diesen privaten Briefen, gleich am Anfang erklärt, wer den Brief geschrieben hat. Und seht hier, was der Paulus über sich selbst sagt. Das Erste, was er sagt, ich bin ein Knecht Christi Jesu. oder das Wort eigentlich wörtlicher ist das Wort Sklave. Ich bin ein Sklave von Jesus Christus. Das war was. Paulus, dieser stolze Pharisäer, das war die strengste Sekte der Juden, dieses Mitglied des Hohen Rates, der Regierung, könnten wir sagen, Verfolger der Christen, er identifiziert sich hier als Sklave Christi. Was für eine Veränderung in seinem Leben. Was ist passiert? Er ist dem auferstandenen Jesus begegnet und hat von ihm, von der Gnade Gottes gelernt, dass er sich nicht länger zu Gott hinarbeiten muss, sondern dass Jesus den Preis für seine Schuld bezahlt hat. Die Konsequenz für seine Schuld. Und dass er einfach ihm vertrauen muss und in die Beziehung mit Gott eintreten kann. Gnade Gottes hat sein Leben berührt. Und er schreibt im Philipperbrief im Kapitel 3, wenn irgendein anderer meint, auf sein Fleisch, das heißt auf seine eigenen religiösen Leistungen zu vertrauen oder vertrauen zu können, dann ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist untadelig geworden. Aber dann sagt er dort im Philipper 3, im Vers 7, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich auch alles eingebucht habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Er sagt, alles andere ist Dreck, ein Haufen Dreck wörtlich, im Vergleich zu dem, was ich in Jesus habe. Im Vergleich dazu, Jesus zu kennen, Beziehung mit ihm zu haben. Und so viel Freude und Frieden, die er in sein Leben gebracht hat, und Freiheit. Im Römischen Reich waren etwa 60 Millionen Sklaven. Aber das ist nicht, wovon der Paulus hier spricht, von diesen Sklaven. Diese römischen Sklaven, die waren das Eigentum ihrer Herren. Und die konnten im Prinzip machen mit ihnen, was immer sie wollten. Das Wort, was Paulus hier verwendet, ist das Wort Doulos. Das hat einen Sklaven bezeichnet, ursprünglich aus einem Sklaven aus freiem Willen. Aus dem jüdischen Hintergrund 2. Mose Kapitel 21. Da lesen wir, wenn ein Israelit sich verschuldet hat einem anderen Israeliten und sein Geld, seine Schulden nicht zurückbezahlen konnte, dann hat er die Möglichkeit, sich selbst dem anderen als Sklave zu verkaufen und so seine Schuld abzubezahlen. Aber nie länger als 6 Jahre. Im 7. Jahr mussten alle Sklaven freigelassen werden. Aber es konnte sein, dass, mein Gott, der Sklave hat sich daran gewöhnt, an die Familie, vielleicht haben sich die Familien befreundet. Es hat ihm gefallen bei seinem Herrn und hat gesagt, ich finde es gut hier, ich will bleiben. Mein Herr ist gut zu mir, er kümmert sich um mich. Ich kann eigentlich gar keinen besseren finden. Dann konnte er sagen, ich will bei dir bleiben, als ein Sklave. Und dann haben sie ihn genommen und haben sein Ohr durchbohrt an so einen Türpfosten. Und dann hat er einen Ohrring, Flinserl, sagen wir auf Wienerisch, bekommen. Und das hat geheißen, ich bin ein Sklave. Aber ich bin ein Sklave aus freiem Willen. Nicht, weil ich muss. Ich kann frei ausgehen im 7. Jahr. Aber ich bin ein Sklave freiwillig. Ich habe mich selbst zu einem Sklaven gemacht für mein ganzes Leben lang. So ist es mit Jesus. Jesus zwingt niemanden, ihm zu dienen. Jesus will freiwillige Nachfolger. Jesus will eine Liebesbeziehung. Und Liebe ist nur aus freiem Willen möglich. Deswegen zwingt er uns nicht. Und er hat zu seinen Jüngern sogar gesagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, Denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Warum? Er ist ein guter Herr. Er ist der Herr, der seine Diener Freunde nennt und der sie sogar in die Geheimnisse Gottes einweiht. Sind seine Vertrauten, seine Eingeweihten. Und er versorgt sie und er dient ihnen. Und er lässt sie teilhaben an seinem Reichtum. So gut, Jesus nachzufolgen. Und das ist die Reaktion, die der Paulus hat. Er sagt, Jesus, ich verdanke dir mein ganzes Leben. Du bist so gut zu mir. Ich finde keinen besseren Herrn als dich. Und aus Liebe, aus Dankbarkeit für das, was du für mich getan hast, will ich dir das geben, was ich dir geben kann. Und das ist mein Leben, mich selbst, meinen Dienst. Im Römerbrief im Kapitel 12 wird Paulus sagen, das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Das ist vernünftig. Was sonst sollten wir tun? Nach all dem, was Jesus für uns getan hat, was sollten wir anfangen mit unserem Leben? Wem sonst sollten wir dienen? Wem sollten wir nachfolgen? Wenn nicht ihm, der uns so sehr geliebt hat und alles für uns gegeben hat. Ich habe von einer Geschichte gelesen, die angeblich wahr sein soll, von einem afrikanischen Stammeshäuptling. Und der wollte, als gerade irgendein Engländer zu Besuch war, wollte in seiner Gegenwart seinen Sklaven töten. Und er hat seinen Speer nach ihm geworfen und dieser Engländer hat den Speer mit dem Arm abgefangen oder abgewehrt. Und dann stand er da mit diesem blutenden Arm. Und hat aber zu dem Häuptling gesagt, hey, das ist jetzt der Preis dafür, dass du den Sklaven freilässt. Und er hat sich überreden lassen dazu. Und der Sklave hat darauf reagiert. Er ist vor diesem Mann niedergefallen und hat gesagt, ab jetzt will ich dir dienen. Und er hat sich nicht ausreden lassen. Und er ist nicht von dessen Seite gewichen und hat ihn bedient und hat ihn verwöhnt, wo immer er konnte. Das ist unsere Reaktion auf Jesus. Und lies die Evangelien. Lies über Jesus. Und überleg dir, wem willst du lieber dienen? Satan oder Jesus? Das ist die Auswahl, die wir haben. Ob uns das bewusst ist oder nicht. Wem willst du dienen? Ich sagte, du wirst keinen besseren, du wirst keinen liebevolleren Herrn finden als Jesus. Und der Paulus sah sich zuallererst als Sklave Christi Jesu. Das ist das Erste. Wir sind zuerst zu ihm berufen, zur Gemeinschaft mit ihm. Unser erster Ruf ist eine Person, Jesus. Und dann kommt erst das, was wir tun. Das, was wir für ihn tun. Also zuerst sagt er, ich bin ein Knecht Christi Jesu. Und dann als Zweites sagt er erst, ein berufener Apostel. Was ist ein Apostel? Ein Apostel ist einer, der ausgesandt ist mit Autorität. Die Gesandten, die Botschafter eines Königs wurden so genannt. Hebräerbrief im Kapitel 3 wird Jesus als Apostel bezeichnet. Er war der Gesandte des Vaters. Und dann hat Jesus 12 Apostel ausgewählt, die mit ihm gereist sind, die ihn gesehen haben, spätestens der Paulus dazugekommen. Das waren seine Gesandten, seine Apostel. Und diese Männer hat Gott ganz besonders benutzt, um das Evangelium zu überliefern und um diese Grundlage zu legen, auch die Bibel zu schreiben teilweise. Aber auch andere, die Gott aussendet, sind im weiteren Sinn Apostel. Aus dem lateinischen Wort für Apostel wird das Wort Missionar abgeleitet. Einer, der ausgesandt ist, einer, der rausgeht, eine Botschaft verkündigt. Im gewissen Sinn sind wir alle Christen, ausgesandt von Jesus, um ihn zu bezeugen, um die gute Nachricht weiterzusagen, um Licht zu sein, dort, wo immer Gott uns hingestellt hat. Im weiteren Sinn sind wir alle Apostel, alle Gesandte von Jesus und für Jesus. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Ausgesondert für das Evangelium Gottes. Ist wieder so ein Schlüsselwort. Das Evangelium. Was ist das Evangelium? Wir werden heute viele solche Grundbegriffe klären. Was ist das Evangelium? Evangelium bedeutet so viel wie gute Nachricht oder frohe Botschaft. Für wen ist es eine frohe Botschaft? Für Sünder, für unvollkommene Menschen? Hey, wenn du heute hier bist und du bist perfekt und du hast nie was falsch gemacht und nie dein Gewissen verletzt und warst nie selbstsüchtig oder habsüchtig, nie schlechte Gedanken gehabt, du bist so perfekt wie Jesus, dann kann das eigentlich egal sein, das Evangelium, dann kannst du nach Hause gehen. Brauchst du keine gute Nachricht. Aber für alle anderen, wenn du unvollkommen bist und deswegen nicht zu Gott passt, trennt bist von ihm. Und die Bibel sagt uns, wir alle Menschen sind es von Natur aus. Und wir empfinden diese Leere und diese Einsamkeit, diese Entfremdung in unserem Leben. Das ist die zeitliche Konsequenz der Sünde, die Trennung von Gott. Aber wir sind auch auf dem Weg ins Gericht und zur ewigen Trennung von Gott. Und wenn wir solche Menschen sind, dann gibt es eine gute Nachricht für uns. Die gute Nachricht ist, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Und dass er dieses perfekte, heilige Leben gelebt hat, was wir nicht leben konnten. Und dass er für dich ans Kreuz gegangen ist und dort deine Schuld aufgesogen hat. Und stellvertretend für dich die Konsequenz deiner Schuld erlebt hat. Trennung vom Vater. Tod. Und dann ist er auferstanden von den Toten. Und er bietet dir als Austausch deine Schuld gegen sein oder sein perfektes Leben, heiliges Leben gegen deine Schuld an. Und du kannst es und du musst es nicht verdienen durch gute Werke oder Spenden oder Meditation oder Fasten oder Beten oder Wallfahrten, was immer. Du musst es nicht verdienen, sondern er bietet dir es an als unverdientes Geschenk aus Gnade. Alles, was du tun musst, ist es annehmen. Dich entscheiden, es anzunehmen. Im Vertrauen auf Gottes Wort. Und wenn du das tust, dann wird dieser Austausch perfekt. Es ist wie, wenn du dir vom Internet was auf dem Computer downloadest. Na, du gehst auf die Seite, was du downloaden willst und klickst das Ding an. Und dann, wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist und dann wartet der Computer und dann kommt dieses Fenster. Ein Fenster mit der Vereinbarung. Und da steht dann meistens ein Knopf, hey, stimmst du zu oder stimmst du nicht zu? Nimmst du es an, diese Vereinbarung? Und wenn du sagst ja, dann kann dieser Download, dieser Datentransfer stattfinden. Genauso ist es mit Gott. Jesus hat alles für dich getan, für deine Schuld bezahlt. Und dein Vertrauen, deine Annahme von Jesus ist der Okay-Knopf für den Download. Wenn du sagst, okay, ich nehme es an für mich, dann wird deine Schuld auf Jesus hochgeladen und sein perfektes Leben, seine Gerechtigkeit auf dich runtergeladen. Und Gott sieht dich heilig und gerecht wie Jesus und der Vater behandelt dich auch so. So angenommen bist und ein Erbe bist und eingeweiht wirst in seine Geheimnisse und ganzen Segnungen, die wir haben. Kannst in diese wunderbare Liebesbeziehung eintreten mit dem lebendigen Gott. Diese Vater-Kind-Beziehung. Und das ist die Botschaft vom Evangelium. In Kurzversion. Das ist die Botschaft von der Vergebung und Annahme bei Gott durch das, was Jesus für dich getan hat. Davon spricht der Paulus hier. Seht ihr, dass es das Evangelium Gottes ist. Es ist keine menschliche Erfindung. Das ist keine Erfindung von Paulus. Der Paulus hat sich das nicht ausgedacht. Leute, kein Mensch wird sich so eine Religion erfinden. Ist demütigend. Weil du musst erst mal zugeben, dass du ein Sünder bist, ein hilfloser Sünder. Und in unseren Drehbüchern, die wir schreiben, da sind wir die Helden, nicht die Loser. Und so ist es bei menschlichen Religionen. Sagen, du bist von Grunde aus gut. Oder dieser göttliche Funke, der in dir lebt. Du bist eigentlich Gott. Du hast das nur vergessen. Hey, das ist ein toller Gott, der vergessen hat, dass er Gott ist. Aber das ist dein Problem. Du brauchst nur mehr Erkenntnis. Aber du bist kein Sünder, du bist nicht... Was ist in menschlichen Religionen, die Menschen schnitzen? Dann sagt die Bibel, das Einzige, was wir tun können als Sünder, ist uns beschenken lassen. Und das mögen wir eigentlich auch nicht so. Das ist uns nicht wirklich angenehm, das ist uns unangenehm. Okay, wir lassen uns beschenken, aber nur, wenn wir zurückschenken können. Was, seid ihr je beschenkt worden und habt selber kein Geschenk gehabt für die andere Person? Das ist furchtbar peinlich, ne? Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich auf der Bibelschule war und war Valentinstag und wir nehmen das ja nicht so ernst. Ne? Wir kriegen die Mama Blumen oder... Aber auf jeden Fall die Amis, die haben das natürlich viel, viel ernster genommen. Beschenkt jeder jeden, auch die Männer kriegen da Geschenke und... Die haben alle anderen verrückt gemacht, alle anderen Mädels, die haben sich gegenseitig angesteckt. Auf jeden Fall wurden wir Jungs da reich beschenkt und ich habe auch ein Geschenk bekommen von dem Mädel, für das ich mich interessiert habe und ich hatte halt nichts. Ne? Ich erinnere mich, es war furchtbar peinlich. Und wir mögen das nicht, uns beschenken zu lassen. Und wir mögen uns auch nicht von Gott beschenken lassen. Wir wollen was beitragen, sodass wir uns rühmen können und sagen, hey, ich bin... angenommen bei Gott, weil, hey, ich habe doch ein gutes Leben gelebt. Und guck mal, ich bin geistlicher als du. Deswegen bin ich Gott näher. Ich habe mehr Erkenntnis als du. Das ist, was Menschen schnitzen. Deswegen sind alle menschengemachten Religionen Werksreligionen. Schau sie dir an. Es geht immer um das, was du vor Gott leistest. Und das, hey, dann bist du wer. Beim biblischen Gott, beim wahren Gott, geht es nicht. Sag, nee, du bist ein hilfloser Sünder und lass dich beschenken von mir. Wir müssen demütig sein und sagen, okay, ich nehme es an. Und dann als dritten Punkt, Jesus ruft uns dann auf, uns selbst zu verleugnen und ihm nachzufolgen. Wir Menschen, wir wollen lieber unser eigenes Ding drehen. Wir wollen unser eigener Boss sein. Wir wollen Götter haben, die wir rumdirigieren können. Und so ist es bei allen Religionen und all diese Götzen, die die Menschen selbst schnitzen. Darum geht's. Wir wollen uns Götter zurechtlegen, die uns passen. Die unseren Lebensstil legitimieren. So war das damals. Haben ihre Götterbilder geschnitzt und was sind ihre Fruchtbarkeitsgötter. Und dann hatten sie sich diese tollen Riten ausgedacht. Im Prinzip freier Sex im Tempel dort. Und die Kinder, die gezeugt werden, die werden dann dem Gott geopfert. Ne? Worum es ging, die wollten einfach ihren Lebensstil legitimieren, ihre Lust frei ausleben. Und es ist heute nicht viel anders. Sex ist dann noch immer ein Götze. Ein Götze, vielleicht nicht mehr das Schnitzbild von Moloch oder so. Aber die Leute, die diese kleinen Hasenbilder auf dem Auto hinten kleben haben, das sind nicht im Hasenzuchtverein. Weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Symbole haben sich ein bisschen geändert, aber die Religion ist dieselbe. Wollen die Lust ausleben und hey, wenn ein Kind entsteht, dann wird es abgetrieben. Hat sich nicht viel geändert. Oder Geld. Materieller Erfolg rechtfertigt alles. Egal, ob die Menschen um dich dabei draufgehen. Egal, ob du Zeit hast für deine Kinder. Aber hey, wir sind erfolgreich und hey, Kids haben doch alles. Wer will mich kritisieren? Oder die ganze Vorstellung von Karma, Hinduismus in den östlichen Religionen. Das Schicksal. Es ist ein Schicksal, arm zu sein. Und du siehst die Armen dort in Indien und die Leidenden, die dort auf den Straßen liegen und die Reichen gehen vorbei und lassen sie links liegen. Warum? Weil, hey, wenn ich dir helfe, dann versaue ich dir dein Karma. Ich will dir doch dein Karma nicht versauen. Na, so kann ich wunderbar meine Selbstsucht legitimieren. Oder Dschihad. Rechtfertigung, um deine Feinde auslöschen zu können und zu ermorden und berauben zu können. Oder New Age, Satanismus. Alles, was heute so modern ist. Geht es auch darum, dass du dein eigener Gott sein kannst. Und du kriegst irgendwie Kraft und geistliche Macht, aber ohne irgendjemanden anderen verantwortlich zu sein. Ohne einen persönlichen Gott, der einen Charakter hat und der uns verantwortlich hält. Nee, wir wollen die Kraft, aber ohne verantwortlich zu sein. Wir wollen unser eigener Herr sein. Und so könnten wir eigentlich alle Religionen durchgehen und sind alle allzu menschlich. Aber kein Mensch hätte das Evangelium erfunden, wo der Herr uns sagt, du musst deine Sünde bekennen und du musst demütig Gottes Erlösung als Geschenk annehmen, ohne was beitragen zu können, und dann diesem Jesus, der dich erlöst hat, dein Leben geben und ihm nachfolgen, dich selbst verleugnen. Leute, kein Mensch hätte sowas erfunden. Kein Mensch hätte sich sowas ausgedacht. Kein Mensch hat sowas geschrieben. Für mich ist es der stärkste Beweis oder einer der stärksten Beweise, dass das Gottes Wort ist, was wir hier haben. Schaut auf Paulus selbst. Paulus selbst, wie wir gelesen haben aus Philipper 3, hat für dieses Evangelium alles verloren, was vor den Menschen zählt. Sein Reichtum, seine Ehefrau, meisten glauben, seine Frau hat ihn verlassen, weil er Christ geworden ist. Sein Ansehen, seine Position vor den Menschen. Und er ist stattdessen verfolgt worden und ist gefoltert worden und hat letztendlich sein Leben gelassen für dieses Evangelium, das er verkündigt hat. Aber er selbst sagt uns, all das, was ich verloren habe, das ist Dreck. Im Gegensatz zu dem, was ich gewonnen habe. Beziehung mit dem lebendigen Gott, die ich aus meiner ganzen Anstrengung nie erreicht habe, als unmöglich ist für uns Menschen, uns zu Gott hin zu verdienen. Und all diesen geistlichen Reichtum, den er uns gibt. Und ewiges Leben. Und echte Lebensqualität mit Gott. All diese Dinge, die wirklich zählen im Leben. Aber das ist Reichtum aus einer ewigen Perspektive. Nicht die Perspektive eines Menschen ohne Gott. Das ist Gottes Perspektive hier. Es ist Gottes Buch und es ist Gottes frohe Botschaft. Und seht hier, es war nicht was Neues. Es war nicht was, was der Paulus neu erfunden hat. Sondern er sagt uns hier, es ist, oder Gott hat es durch seine Propheten in den Heiligen Schriften vorher verheißen. Im ganzen Alten Testament war das prophezeit, dass Gott durch seinen Messias sein Volk retten wird. Und nicht nur sein Volk, sondern alle Nationen. Dass er, der Messias, der Retter, die Schuld tragen wird der Menschen. Dass er dieses stellvertretende Opfer für die Schuld darbringen wird. Der Schuldlose wird für den Schuldigen geopfert. Der neue Bund, das war offenbart im Alten Testament. Es gibt über 300 Prophetien, spezifische Prophetien, die teilweise hunderte Jahre zuvor ausgesprochen wurden über Jesus. Und Jesus hat jede einzelne von denen konkret erfüllt. So konkrete Dinge, wo er gar keinen Einfluss hatte, menschlich gesehen. Aus welcher Familie er kommen wird, wann er kommen wird, wo er geboren wird, wo er aufwachsen wird, was er tun wird, wie er sterben wird, sogar um welchen Preis er verraten werden wird, was die Soldaten mit seinem Gewand tun werden unter dem Kreuz, in was für ein Grab er gelegt werden wird, und Liste geht unendlich weiter. Über 300 spezifische, konkrete Prophetien aus dem Alten Testament, die Jesus erfüllt hat. Das ist der Hammer. Aber nicht nur das, nicht nur diese spezifischen Prophetien, sondern auch diese großen Bilder, die wir in der Schrift haben im Alten Testament über Jesus und das Werk, das er für uns getan hat. Ich bin so begeistert, ich bin so fasziniert von dem Alten Testament wie noch nie zuvor. Als junger Christ habe ich so viel nicht verstanden. Es gab diese ganzen langweiligen Passagen in der Bibel. Diese Stammbäume. Dann 2. Mose, diese Bauanleitungen für das Heiligtum. Seitenweise. Diese ganzen Opfervorschriften. Und ich habe die immer irgendwie überflogen. Oder Bibelleseplan, naja, ich mache nachher weiter. Es war irgendwie langweilig. Aber ich merke mehr und mehr, es gibt keine langweiligen Schriftstellen in der Bibel. Jetzt, wo ich ein bisschen mehr studiere, ist das Alte Testament für mich absolut spannend. Und wir entdecken das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus in den Namen von Noahs Stammbaum. Und dieser Opfergang, den Abraham gemacht hat, um Sohn Isaak darzubringen, diesen Opfergang auf dem Berg Moria. Ein Bild für Jesu Werk für uns. Und der Herr hat gesagt, oder der Engel hat gesagt, der Herr selbst wird sich ein Opfer ersehen, als er den Abraham aufgehalten hat dort auf dem Berg. Und genau auf diesem selben Berg wurde Jesus gekreuzigt. Ein paar hundert Jahre später. Oder jedes Detail an dem Heiligtum, jedes Detail in diesen Opfern im Alten Testament spricht von einem Aspekt von Jesus und das, was er für uns getan hat. Sollte die Menschen vorbereiten auf dieses eine Lamm Gottes, das Gott sich selbst als Opfer darbringt für unsere Schuld. Oder erst kürzlich, was wir im 4. Mose gelernt haben. Allein die Tatsache, dass Israel in der Form eines Kreuzes gelagert hat in der Wüste. Faszinierend. Und diese abgefahrene Geschichte, hat man vor 2 Wochen, ne? Abgefahrene Geschichte von dieser bronzenen Schlange auf dem Kreuz in der Wüste. Und die Menschen wurden geheilt, wenn sie im Glauben da drauf geschaut haben. Das ist faszinierend. Komm und studier das Alte Testament mit uns am Dienstagabend. Es ist absolut faszinierend, Gottes Wort. Jede Seite von dem Alten Testament und natürlich vom Neuen Testament spricht von diesem Evangelium. In einem Buch, das 40 Autoren, über 40 Autoren aus unterschiedlichen Hintergründen geschrieben haben. Vom Premierminister bis zum Hirten, vom Arzt bis zum Fischer. Das ist nicht der Außenminister, sondern die geangelt haben. 40 Autoren in 3 Sprachen auf 3 Kontinenten geschrieben über eine Zeitperiode von 1500 Jahren. Und da ist diese wunderbare Einheit und diese perfekte Übereinstimmung und alles passt zusammen. Das ist wahrlich Gottes Buch, was wir hier in unseren Händen halten. Mit einer zentralen Botschaft. Und das ist die frohe Botschaft von der Erlösung durch Jesu Christi am Kreuz. Und unsere Annahme desselben, dass wir gerettet werden, allein aus Glauben, durch Gnade, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist das Evangelium, was Gott durch seine Propheten verheißen hat. Ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat über seinen Sohn, Vers 4 am Ende, Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist das Zentrum der Bibel. In meiner Übersetzung ist es ein komplizierter Satz, deswegen versuche ich den ein bisschen aufzubrechen. Das ist der Hauptsatz hier. Das Evangelium, die frohe Botschaft über Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann fügt er ein paar Details hier noch über ihn ein. In Vers 3, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, im Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Also das Evangelium über seinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn, der erstens Mensch wurde. Und als solcher war er Nachkomme Davids, des größten Königs von Israel, wie es verheißen war im Alten Testament. Und zwar von beiden Seiten, von beiden Eltern. Stiefväterlicherseits und mütterlicherseits. Das sind die beiden Stammbäume, die wir im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium haben. Aber zweitens, er war viel mehr als nur ein Mensch. Er war nicht nur vollkommen Mensch, er war auch vollkommen Gott. Er war als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt. Dieser Platz der Autorität Gottes. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, der ihn befähigt hat, ein vollkommen heiliges, perfektes Leben für uns zu leben. Aufgrund der Totenauferstehung. Das war der Beweis, dass er Gottes Sohn war. Dass er Gott war. Wir haben hier die zwei Hauptbeweise der Bibel, dass Jesus wirklich der war, der behauptet hat zu sein. Paulus hat uns einerseits die alttestamentlichen Prophetien genannt, die Jesus erfüllt hat. Die bezeugen uns, dass er der verheißene Messias der Juden ist. Aber dann haben wir auch die Auferstehung aus den Toten. Die bezeugt uns, dass er Gottes Sohn war. Jesus hat zu den Leuten seiner Zeit gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein. Dass ich Gottes Sohn bin. Ich werde es tun, was noch nie jemand vor mir getan hat. Nach 3 Tagen werde ich von den Toten auch verstehen. Und Jesus hat es getan. Er hat es getan. Das ist das bestbezeugteste Ereignis in der ganzen Geschichte. Hey, wenn du nicht an die Auferstehung glaubst, dann darfst du auch nicht glauben, dass Napoleon auf die Insel Elba verbannt wurde. Oder dass Julius Caesar die Germanen besiegt hat. Weil die Auferstehung von Jesus ist viel besser bezeugt als all diese Ereignisse. Es ist ein historisches Faktum. Man geh hin nach Israel. Schau nach. Das Grab ist leer. Und sowohl die Freunde von Jesus als auch die Feinde von Jesus bezeugen das. Und das gleich nachdem er auferstanden ist. Und seine Feinde, die Juden und die Römer, die hätten mit Genugtuung seinen Leib präsentiert, wenn sie es hätten tun können. Wenn es nicht wahr gewesen wäre, dass er auferstanden ist, dass das Grab leer war. Und das hat das ganze Christentum beendet. Ohne Auferstehung ist unser Glaube sinnlos und inhaltslos, sagt uns Paulus im 1. Korintherbrief im Kapitel 15. Das Grab war und es ist leer. Und der auferstandene Jesus ist Hunderten von Menschen erschienen nach seiner Auferstehung. Es ist bestens bezeugt, die Auferstehung. Und diese Menschen, die waren bereit, mit ihrem Leben zu bezeugen, dass Jesus auferstanden ist, haben sich foltern und töten lassen, weil sie wussten, dass es wahr ist, dass es nicht erfunden ist. Sie sind ihm begegnet, dem Auferstandenen. Und dieser lebendige, auferstandene Jesus wird in jedem Herzen wohnen, das sich ihm öffnet. Ich meine, wir und die Millionen von Christen, wir können seine Gegenwart und seine Kraft in unserem Leben bezeugen, wie er uns verändert hat und wie er uns heil gemacht hat. Er ist das Zentrum des Evangeliums. Er ist das Zentrum unseres Lebens. Ohne Jesus gibt es keine frohe Botschaft. Ohne Jesus gibt es kein wahres Leben. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, Sohn Gottes, unserem Herrn. Jesus ist der Name. Jesus bedeutet so viel wie Jehoshua oder Jahoshua aus dem Alten Testament. Jahwe ist Errettung. Christus ist seine Mission eigentlich. Christus bedeutet übersetzt der Messias, der Gesalbte, der verheißene Retter Israels. Aber unser Herr, das ist seine Position, das definiert unsere Beziehung zu ihm. Er ist unser Herr. Das heißt, er ist der Chef in unserem Leben und wir sind seine Nachfolger. Und wir rasen heute schon wieder durch die Bibel. Einen ganzen Satz. Und es war nicht unbedingt ein logischer Schlusspunkt, wo wir gerade sind, aber es ist ein Schlusspunkt. Ich habe versprochen, ich werde mich bemühen, kürzer zu predigen, unter einer Dreiviertelstunde zu bleiben. Lass uns beten. Wir studieren nächste Woche weiter diese Einleitung des Römerbriefs. Gott, wir wollen dir danken für dein Evangelium, dass du frohe Botschaft und gute Nachricht für uns Sünder hast. In Jesus Christus, unserem Herrn. Ich bitte dich, während wir diese Reise durch den Römerbrief beginnen, dass es Frucht bringt in unserem Leben. Dass auch wir tief berührt werden von dem, wer du bist, Jesus, und was du für uns getan hast, und dass es uns ganz neu wertvoll wird und wir es schätzen lernen und wir tief berührt werden in unserem Herzen von dir und deinem Opfer für uns. Ich bitte dich, dass wir erkennen, Vergebung, die wir haben, die Freiheit, die wir in dir haben, auch die Kraft deiner Auferstehung, die uns zur Verfügung steht. Führ uns tiefer, Herr, und erwecke uns, während wir den Römerbrief studieren, dass wir begeisterte Menschen von dir sind und Zeugen und Licht in dieser dunklen Welt. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.